Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch auch ganz, ganz herzlich grüßen und uns allen wünschen, ja, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns ist. Ja, wir wollen heute Morgen mal einen Text betrachten, der gut zum Jahresanfang passt, obwohl man so auf den ersten Blick nicht unbedingt den Eindruck davon hat. Aber hören wir zunächst mal in diesen Text hinein, und wer das gerne mitverfolgen möchte, Matthäus Evangelium Kapitel 2, es sind die Verse 13 bis 23. Also Matthäus 2, die Verse 13 bis 23. Da geht es um die Flucht nach Ägypten. Und da hören wir Folgendes. Als sie, also die Weisen, aber entwichen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts und entwich nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tode des Herodes, auf das erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesagt ist, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, ward er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knäblein töten, die zu Bethlehem und in allen ihren Grenzen waren von 2 Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundigt hatte. Da ward erfüllt, was durch Jeremia gesagt ist, den Propheten, der da spricht, eine Stimme ist zu Rama gehört worden, viel weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sie nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich, ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, entwich er in die Gegend des galiläischen Landes. Und dort angekommen, ließ er sich nieder in einer Stadt namens Nazareth, auf das erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, er wird Nazarener heißen. Wir wollen nochmal stille werden und beten. Ja, Herr, lehre du uns dein königliches Walten. Bringe du Herz und Sinne selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, das ist ein Text, aus welchem Grund jetzt auch immer, eigentlich sehr selten gepredigt wird. Aber bereits Martin Luther hat zu diesem Text gesagt, das ist eine vortreffliche Historie, die man keineswegs aus der Kirche soll nehmen lassen. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen mal mit diesem Text befassen und uns die Frage stellen, ja, warum dieser Text an den Anfang eines Jahres? Warum passt er da wohl hin? Und ich denke, dass dieser Text deutlich macht, dass alles, was jetzt mit Weihnachten zu tun hatte, für Maria und Josef jetzt vorbei ist. Nicht, es ist Schluss mit dem Stern, es ist Schluss mit den Hirten, es ist jetzt Schluss mit den Engeln, es ist Schluss mit ihren Gesängen. Nicht, jetzt ist die nachweihnachtliche Zeit für sie wieder angebrochen. Gott ist zwar jetzt in seinem Sohn Jesus Christus hier auf die Erde gekommen, aber für Maria und Josef ist jetzt wieder der Alltag da, ja, der Alltag mit seiner rauen Realität. Und die wird ja nun in der Tat hier sehr, sehr deutlich dargestellt. Nicht, was ist das? Ja, was ist das für ein Kontrast? Nicht, auf der einen Seite Gott in seinem Sohn den Menschen jetzt nahe gekommen und auf der anderen Seite scheint sich das Böse hemmungslos auszutoben. Nee, da fragt man sich natürlich, wie passt das alles zusammen? Aber liebe Geschwister, schauen wir in unsere heutige Zeit hinein. Nicht auch wir kommen gerade aus den Weihnachtstagen, haben gerade die Weihnachtstage hinter uns gelassen. Die Kriege gehen weiter, der Terror geht weiter. Wir haben weiterhin das Flüchtlingsproblem Hungersnöte sind da, Familienprobleme ohne Ende und viele, viele, viele andere Probleme, die noch aufzuzählen wären. Alles geht weiter. Und man hat fast den Eindruck, man hat fast noch eher den Eindruck, das ganze Drama der Weltgeschichte scheint sich noch eher zuzuspitzen. Nicht, was ist das wirklich für ein Kontrast? Und da tauchen ja immer wieder diese uralte Frage auf, wie kann Gott das alles so laufen lassen? Wie kann Gott das alles so zulassen? Nicht, und dann treten womöglich noch die Spötter auf den Plan, die dann zu uns sagen, naja, das ist euer schönes Weihnachten, das ist euer vermeintlicher Frieden. Nicht, und wenn sie dann noch Bezug nehmen auf diese Geschichte, dann sagen sie womöglich noch, wie konnte es Gott damals zulassen, dass diese anderen Babys alle umkamen, während sein eigener Sohn verschont wurde. Ja, wie reagieren wir darauf? Was antworten wir? Nicht, gut, wir können zumindest sagen, dass auch Jesus Christus nicht ungeschoren davonkam. Er wurde zwar für eine gewisse Zeit verschont, aber für ein viel, viel, viel größeres Leid, das ihn eines Tages mal treffen würde. Das ist die etwas unerfreuliche Seite dieses Textes. Aber dieser Text hat auch wunderschöne Seiten. Und zwar, er zeigt uns ja in beeindruckender Weise ein wunderschönes Glaubensbeispiel. Ein Glaubensbeispiel hier dokumentiert an der Person Josef. Das ist das Zweite, was wir betrachten wollen. Und der dritte Punkt ist, ja, dass uns dieser Text also zeigt, dass bei all den Wegen oder auch Umwegen, die Gott uns aufzeigt und die Gott uns führt, wir immer unter seinem Schutz stehen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil er letztendlich die Regie führt. Aber zunächst mal, und das müssen wir jetzt leider so anerkennen, zunächst mal ist dieser Text eben bestimmt von dem rauen Alltag. Nicht und kaum ist Jesus Christus da, gibt es Widerstand, gibt es Sturm, gibt es eine Gegenbewegung. Nicht und so will auch Herodes dieses Kind umbringen. Nicht dieser Messias, dieser Jesus, dieser Gott, er darf einfach nicht sein. Und die Wirklichkeit, die uns hier dargestellt werden, ist genau die Wirklichkeit, die wir im Psalm 2 finden. Und wir wissen ja alle, wie dieser Psalm 2 beginnt. Warum toben die Heiden nicht? Warum machen sie listige Anschläge gegen meinen Sohn, beziehungsweise gegen mein Volk? Und so geht das ja weiter. Nicht, es ist also genau die Wirklichkeit, wird hier beschrieben, die wir bereits im Psalm 2 da wiedergegeben worden ist. Nun, irgendwie passt das gar nicht so am Jahresanfang so in unsere Erwartungen, in unsere Hoffnungen. Wir haben da sicherlich ganz andere Erwartungen und Hoffnungen. Es passt irgendwie nicht so da recht rein. Aber wir müssen leider nüchtern bleiben. Nicht, was sagt die Bibel oder was ist das anderes, wenn die Bibel da sagt im Johannes Kapitel 1 in dem Vers 5, das Licht scheint in der Finsternis. So beginnt es ja. Und wir sagen ja wunderbar, gut, jetzt ist das Licht doch da. Aber der Text geht ja weiter. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen, oder manche sagen auch begriffen. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und wir fragen weiter, ja warum denn nicht? Und Jesus gibt uns im Kapitel 3 die Antwort des Johannesevangeliums und sagt, weil die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Das ist es. Sie wollten also die Finsternis. Und heute ist es doch nicht anders, liebe Geschwister, in unserer Welt. Nicht die Welt will Gott, die Welt will Jesus, die Welt will sein Wort, die Welt will seine Zeugen nicht. Nicht, und deswegen ist Jesus Christus gekommen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Nur, das geht eben nicht ohne Kampf. Das geht eben nicht ohne Auseinandersetzung. Das geht eben nicht ohne diese Gegenbewegung. Und wir sehen es ja hier in diesem Text, da leistet jemand enormen Widerstand. Nicht, und das sehen wir hier in der Person des Herodes. Nicht, und wo dieser Mann auftaucht, da geht der Tod mit. Der kommt sofort hinterher, der Tod. Ununterbrochen. Nicht, und er wird als ein solcher auch bezeichnet. Der erstens den Tod will, der den Tod bringt, und Gott sei es gedankt, der irgendwann auch tot ist, beziehungsweise tot war. Aber dieser Herodes, das war schon ein sehr eigenwilliger Herrscher. Ich habe das gar nicht gewusst, er wurde also damals als der Bluthund in der Antike bezeichnet. Ich meine, das sagt ja nun schon alles aus. Nicht vielleicht mal einige Eckpunkte da aus seiner Biografie. Nicht, wir wissen, dass er den Tempel aufwendig restauriert hat, dass er einige Jahrzehnte regiert hat, Ja, dass er mit viel Angst seine Macht aufrechterhalten hat. Und das, was ihn besonders ausgezeichnet hat, so makaber es klingt, viele Tote säumen seinen Weg. Und auch in seiner Familie war der recht großzügig im Umgang mit Leben und Tod. Nicht seinen Schwager, den hat er ertränkt, seine Frau hat er hingerichtet, seine Schwiegermutter ebenfalls. Und um die Zeit, als Jesus Christus geboren wurde, da hat er noch 3 seiner Söhne hingerichtet, 2 angeblich wegen Hochverrats. Nicht, das ist Herodes. Und liebe Geschwister, da können wir uns doch vorstellen, dass dem Herodes die wenigen Babys in und um Bethlehem gar nicht interessiert haben. Nicht, deswegen hat er auch seine Schergen losgeschickt, um da mal entsprechend aufzuräumen. Aber wenn wir hier in Matthäus 2, in dieser Geschichte, noch nicht sehen sollten, dass, wenn es um Jesus Christus, wenn es um das Kind geht, dass es da Kampf gibt, dass es da Auseinandersetzung gibt, dann spätestens in Matthäus, in Markus, im Lukas-Evangelium, und zwar am ersten Auftreten von Jesus Christus wirken. Denn alle 3 Evangelien stellen an den Anfang von Jesus Christus wirken, welche Erfahrung, welche Tatsache? Dass der Widersacher auftaucht, dass er den Sohn Jesus Christus bekämpft, dass er ihn versucht. Und nicht nur mal ebenso an einem Nachmittag. Nein, 40 Tage lang in der Wüste, wo er nur ein Ziel verfolgte. Nicht, wie kann ich ihn davon abbringen, dass er den Weg zum Kreuz geht. Und das hat er in den 3 Jahren des Wirkens von Jesus Christus immer wieder versucht. Denken wir nur an den wohlmeinenden Versuch des Petrus, nicht das Kreuz zu verhindern, das widerfahre dir nur nicht. Und wir wissen, dass Jesus Christus ganz empfindlich darauf reagiert hat, ganz scharf darauf reagiert hat, auf diese Aussage. Nicht, aber da merken wir, da wo es um das Kind geht, da wo Jesus Christus auftaucht, da wo du in deinem Leben mit Jesus Christus gehst, da gibt es Widerstand, in welchem Ausmaß auch immer. Aber da gibt es Widerstand, da gibt es eine Gegenbewegung. Und jetzt kommt das, ja, ob man es nun will oder nicht, ob man es verstehen kann oder nicht, aber es werden jetzt alle, die da in seinem Umfeld, ja, sag ich mal, leben, werden alle damit hineingezogen. Nicht die Kinder damals und natürlich auch Maria und Josef selbst. Deswegen erleben die beiden recht unfeierliche nachweihnachtliche Zeiten. Hätten diese beiden nur für sich gelebt, gut, dann hätte er vielleicht als Tischler seine Firma weiter ausbauen können, nicht, und er hätte mit seiner Maria und seinem Kind, hätte er ein ganz normales bürgerliches Leben führen können. Nein, aber jetzt war Jesus da. Jetzt zog zwar Frieden in ihr Haus ein, aber mit der Beschaulichkeit war es vorbei. Nicht? Jetzt kam Widerstand. Jetzt machte sich der Widerstand breit. Und das, liebe Geschwister, das betrifft jetzt im Bild gesprochen auch seine Gemeinde, die diesen Weg gehen muss. Gut. Wir sitzen ja alle noch recht friedlich und können unsere Gottesdienste feiern, wofür wir Gott natürlich von ganzem Herzen dankbar sind. Aber wir wissen, andere Christen auf der Welt erleben das ganz anders, was es heißt, seinen Namen zu bezeugen. Und da wissen wir, das geht hin bis zur physischen Vernichtung. Natürlich wissen wir auch, dass der Feind auf eine ganz andere Art und Weise kommen kann. Und das ist vielleicht momentan die Gefahr in unseren Breitengraden. Nicht, dass er, sag ich mal, unser Leben wirklich mit den Banalitäten des Alltages, ja, ich möchte sagen, zumüllt, zudeckt. Nicht, und dass er unser Leben hier im Abendland einfach so laufen lässt. Nicht, und wir, was weiß ich, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre in der Vernebelung dieses Feindes, Widersachers leben. Und irgendwann kommt dann das schreckliche Ende. Nicht, diese Gefahr sind wahrscheinlich wir so ein bisschen hier ausgesetzt. Wir haben noch nicht diese Verfolgung, wie wir sie im Osten erleben. Und gerade, liebe Geschwister, gerade der Apostel Paulus hatte eine sehr große Sorge darüber, dass der Widersacher Erfolg haben könnte. Lest nur mal die Apostelgeschichte 17, wo es da quasi um die Mission der Gemeinde in Thessaloniki geht. Nicht, da kommen also Menschen, kommen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nicht um dieser Missionseinsatz verlief, wie so mancher Einsatz des Paulus, nicht gerade friedlich. Er kam aber in diesem Falle kam er also noch mal glimpflich davon, aber er musste die Gemeinde verlassen. Nicht, und er musste die frisch zum Glauben gekommenen Menschen, musste er jetzt in Anführungsstrichen quasi ihrem Schicksal überlassen. Und er wusste jetzt nicht, wie es weitergeht. Er machte sich also jetzt Sorgen darum. Und jetzt könnten wir ja herkommen und sagen, aber lieber Paulus, mach dir doch keine Sorgen. Die glauben doch an Jesus Christus. Das wird schon irgendwie gut gehen. Und der Apostel Paulus sagt, nein, das kann ich nicht einfach so laufen lassen. Und dann schickt er seinen geistlichen Sohn, Timotheus, schickt er in diese Gemeinde. Sagt, schau dich nach den Christen um. Schau, wie es um ihren Glauben steht. Und dann reist er zu dieser Gemeinde, bleibt einige Zeit, kommt dann zurück und berichtet dem Apostel Paulus von einem Wunder und sagt, Mensch, Paulus, stell dir vor, die glauben noch. Und dann schreibt der Apostel Paulus seinen ersten Thessalonikerbrief an diese Gemeinde. Und in bestimmten Versen drückt er auch die Sorge aus, ja, die wir gerade beschrieben haben. Da sagt er zum Beispiel im Kapitel 3, in diesen beiden Versen 5 und 6. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern ließ mich nach eurem Glauben erkundigen, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben. Da drückt er das nochmal aus, welche Sorge er wirklich um die Christen gehabt hat, die da frisch zum Glauben gekommen sind. Und liebe Geschwister, was glauben wir, warum uns der Apostel Paulus nicht das Bild vom Soldaten vor Augen hält? Das ist ja kein Scherz. Nicht in dieser Vorgeschichte zum Epheserbrief über diese geistliche Waffenrüstung, da sagt er uns ja klipp und klar, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern wir haben geistliche Schlachten zu führen. Und das, wenn es optimal läuft, es sein kann, dass wir das Feld behalten und nicht noch weiteres geistliches Terrain verlieren. Liebe Geschwister, ist uns das bewusst? Wir sind eine umkämpfte Zone. Uns hat Jesus Christus, auch wenn wir hier noch alle friedlich sitzen, uns hat er aber nicht, sag ich mal, nur ausschließlich beschauliche Zeiten versprochen. Nicht die Nachfolge Jesus Christus ist eben kein Wellness-Parcours. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir haben hier noch eine Aufgabe, verlorene Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und zwar in einem Umfeld, wo Gott, wo Jesus Christus, wo sein Wort, wo seine Zeugen mit Füßen getreten werden, wo man nur noch Spott und Häme für übrig hat. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und bei dieser Mission, das sollen wir auch sehen, sollen wir natürlich nicht provozieren. Nicht, wo Ärger zu vermeiden ist, sollen wir Ärger vermeiden. Aber manchmal geht es eben nicht ohne Ärger, weil wir uns ja eben der Wahrheit stellen. Aber dann dürfen wir von Gott auch diesen Trost haben, dass er das alles auch fein dosiert, dass er keinen einzelnen von uns, der diese Mission ja hat, Menschen nicht zu Jesus Christus zu führen, dass er keinen davon überfordert. Das war also jetzt das Erste, was wir aus diesem Text sehen, leider nicht so angenehm. Aber jetzt kommen wir zu der erfreulichen Seite des Textes. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem wunderbaren Glaubensbeispiel. Und du wirst kaum ein besseres Glaubensbeispiel finden als hier. Das ist erstaunlich, und ausgerechnet bei Josef. Du wirst also kein besseres Glaubensbeispiel finden. Warum? Weil dieser Mann, könnte ich mir vorstellen, ganz andere Vorstellungen hatte von der nachweihnachtlichen Zeit. Ich weiß zwar nicht, welche Vorstellung er hatte, aber die hier bestimmt nicht. Die hier bestimmt nicht. Vielleicht hat er gedacht, naja, wenn ich das Kind beschnitten habe, wenn ich es im Tempel dargebracht habe, dann kommt vielleicht noch mal so ein kurzer Stopp in Bethlehem, aber dann geht es nach Galiläa, dann geht es nach Nazareth, dort ist ja schließlich meine Firma. Nicht? Und dann kann ich dort wirklich mein Leben mit Maria leben. Und jetzt kommt es plötzlich ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. Ein Traum, eine Botschaft, eine völlig andere Wegbeschreibung. Noch ein Traum, noch eine Botschaft, wieder eine Wegbeschreibung. Und jetzt geschieht das bei dem Josef, was für Glauben, was für Vertrauen so entscheidend ist. In Vers 13, da erhält ja der Josef durch Gott über den Engel 4 Befehle. Steh auf, nimm das Kind, immer inklusiv mit Maria, flieh nach Ägypten, bleibe dort. Der Josef hätte ja jetzt sagen können, aber Herr, du weißt doch, unser Baby kann doch diese Strapazen noch gar nicht durchhalten. Also ein ganz vernünftiger Einwand. Und Herr, du weißt doch, ich bin doch in Galiläa zu Hause. Was soll ich in Ägypten? Was soll ich in Ägypten? Aber das sagt der Josef nicht. Der leistet jetzt 4-mal Vollzug. Er stand auf, er nahm das Kind, er floh nach Ägypten, er blieb dort. Und dann einige Zeit später, wieder Befehle Gottes über den Engel. Steh auf, nimm das Kind, geh in das Land Israel. Und wieder reagiert er so, dass er wieder 3-mal Vollzug leistet. Nicht, er nahm das Kind, er stand auf und er zog nach Israel. Also es ist wirklich ein wunderbares Glaubensbeispiel, was wir haben. Ausgangspunkt, diese vollkommen anderen Vorstellungen des Josef. Und jetzt kommt es, liebe Geschwister, jetzt kommt es. Erstens, klares Hören auf die Leitung Gottes, auf das Wort Gottes. Zweitens, gehorsames Aufstehen und Umsetzen dessen, was ich begriffen habe. Drittens, warten auf den nächsten Schritt Gottes. Und viertens, im Vollzug leben und oder im Vollzug erfahren, wie Gott diese Dinge führt. Das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Ein besseres Beispiel kriegst du nicht. Aufmerksames Hören auf die Leitung bzw. auf das Wort Gottes. Gehorsames Aufstehen und Umsetzen dessen, was ich begriffen habe. Warten auf den nächsten Schritt Gottes und im Vollzug erfahren, wie Gott diese Dinge führt. Das ist Glauben, das ist Vertrauen. Und ich möchte auf einen Glaubensschritt möchte ich 2-3 Gedanken sagen. Und zwar auf diesen Glaubensschritt, warten auf den nächsten Schritt. Was sagt der Engel unter anderem zu dem Josef? Fliehe nach Ägypten, bis ich es dir sage. Der Josef bekommt kein Datum seiner Rückreise mitgeteilt. Und Gott hat dieses Datum sicherlich schon gewusst. Aber der Josef bekommt kein Datum der Rückreise mitgeteilt. Der muss warten, warten und nochmals warten und sich vollends auf Gott verlassen. Der wird hier auf eine ganz knallharte Geduldsprobe gestellt. Und das finde ich so beeindruckend, gerade weil es um Josef geht. Nicht, das ist ja einer der ganz wenigen Josef-Texte, die wir über haben. Wir erfahren ja normalerweise gar nicht viel über diesen Mann. Nicht, es gibt, glaube ich, wenn ich da richtig liege, keinen Ausspruch von Josef in der Bibel. Das heißt, du wirst also keine Stelle finden in der Bibel, wo es heißt, Josef sagte Doppelpunkt oder Josef antwortete Doppelpunkt oder Josef fragte Doppelpunkt, Anführungsstriche oben, dann beginnt die wörtliche Rede. Findest du nicht? Vielleicht ist er deshalb in den Krippenspielen auch immer so ruhig und trottet so treu neben der Maria her. Und vielleicht wollen immer diejenigen, die in Josef spielen, ja, die so ein bisschen mundfaul sind. Naja, aber mal Spaß beiseite. Aber ich finde, dass er wirklich, dass dennoch dieser Josef nicht ein unheimliches Glaubensvorbild ist, weil er nämlich den Gehorsam gegenüber Gott 1:1 umgesetzt hat. Und ich denke auch noch, dass wir auch in dem Josef wirklich einen ungeheuren Trost finden. Dass wir nämlich erkennen dürfen, dass Glaube nicht nur stattfindet, wenn in Anführungsstrichen der Engelchor singt, sondern dass Glaube dann stattfindet, ja gerade dann, wenn ich in Anführungsstrichen auf meinen gepackten Koffern Richtung Ägypten sitze. Nicht um Gott mich Wege führt, tja, die ich nicht immer verstehen kann, die vielleicht auch nicht immer will, aber wo Gott mitgeht. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ja die Befehle Gottes nicht überhören, dass wir ihn immer wieder darum bitten. Damals hat Gott zu dem Josef durch Träume geredet. Es geschieht wohl heute nicht mehr so. Heute spricht er zu uns durch sein Wort. Aber damit wir sein Wort hören, den Weg verstehen und den Weg auch umsetzen, den Weg auch gehen, brauchen wir das Gebet, brauchen wir das Studium der Bibel oder das Lesen in der Bibel, brauchen wir die Gottesdienste, brauchen wir die Gemeinschaft mit den anderen Glaubensgeschwistern. Damit wir Gottes Befehle nicht mit irgendwelchen anderen Befehlen verwechseln, die eventuell aus unseren eigenen Wünschen oder aus irgendwelchen falschen Einflüssen resultieren können. Also ganz, ganz wichtig, dass wir in unseren Gebeten immer unseren Herrn darum bitten, dass wir auch seine Befehle wirklich nicht überhören, nicht verwechseln. Dass wir sein Wort wirklich verstehen, den Weg verstehen und ihn dann auch im Gehorsam gehen. Und jetzt das Letzte. Was haben wir also bisher gehört? Gehst du dein Leben mit Jesus, gibt es Widerstand? Gibt es Anfechtung? In welcher Form jetzt auch immer? Und als Zweites gilt es, dass wir diesem Widerstand wirklich mit Glauben begegnen, mit Vertrauen begegnen, so wie wir es bei Josef sehen. Und dann dürfen wir wissen, das ist der letzte Punkt, dann dürfen wir wissen, dass wir bei all unseren Wegen oder Umwegen, die Gott uns aufzeigt und die Gott uns führt, wir wirklich unter seinem Schutz stehen. Nicht? Und das hat ja wirklich der Josef in all diesen Turbulenzen erfahren. Und deswegen stehen auch wir schon, und ich denke, das ist etwas, was wir auch wirklich als Ermutigung mit in das neue Jahr hineinnehmen dürfen. Deswegen stehen wir auch hier schon in einer ganz, ganz großen Geborgenheit. Weil wir unter dem Schutz des Allerhöchsten stehen. Egal welchen Weg oder Umweg er dich führt. Du fällst nie aus seinem Schutzbereich heraus. Du fällst nie aus seinem Schutzbereich heraus. Nehmen wir das bitte mit ins neue Jahr. Du hast Tag für Tag rund um die Uhr Schutz, was Gott anbetrifft. Nehmen wir das bitte mit. Natürlich, das wissen wir, die Wege, die können natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Das ist klar. Es kann ein Weg sein, so wie wir ihn hier sehen bei Maria und Josef, ein Weg der Flucht, ein Weg auf der Flucht. Es kann natürlich auch ein Weg, sag ich mal, in eine Fremde sein, nicht wo eine ganz andere Sprache gesprochen wird und wo dich das Heimweh noch über Jahre begleitet. Es kann auch ein Weg in die Verachtung sein, nicht wo die Menschen um dich herum nur Verachtung haben, nur Häme und Spott übrig haben für deinen Glauben. Es kann auch ein Weg in die Isolation sein. Nicht wo du zum Beispiel in deiner Familie den Glauben an Jesus Christus ganz alleine durchfechten musst, ganz alleine durchleben musst. Nicht? Und so finden wir sicherlich noch viele, viele andere Beispiele. Aber jetzt kommt es. Jetzt macht der Matthäus ja etwas Wunderbares. Um den Weg zu verstehen und dann natürlich auch den Weg zu gehen, macht Matthäus jetzt etwas, ja, was eigentlich für uns ungewöhnlich ist. Das, wenn wir es begriffen haben, aber ein ungemeiner Trost für uns sein kann. Dass er nämlich, und jetzt komme ich wieder auf den Weg von Maria und Josef zurück, dass er nämlich hier diesen Weg von Maria und Josef, also die Flucht nach Ägypten, mit Worten Gottes, ja, wie soll man sagen, unterlegt oder dokumentiert oder interpretiert. Das macht nämlich hier Matthäus. Nicht mit Worten, die er, Gott, Jahrhunderte vor der Flucht durch die Propheten hat verkündigen lassen und sich jetzt erfüllen. Also jetzt damals, als Jesus geboren wird, sich jetzt erfüllen. Das ist das, was also hier Matthäus macht. Maria und Josef hätten normalerweise eigentlich verzweifeln müssen. Denn sie kannten anfangs eben nicht den Weg, den sie zu gehen hatten. Aber die entscheidende Hilfe, diesen Weg zu verstehen und ihn zu gehen, bekamen sie dann durch das prophetische Wort Gottes, was er Jahrhunderte vorher durch die Propheten hat verkündigen lassen und die sich jetzt, die Worte, die sich jetzt erfüllen. Und deswegen steht, was diesen Text eigentlich anbetrifft, steht eigentlich ein Wort im Vordergrund. Ein Wort steht im Vordergrund dieses ganzen Textes. Und Matthäus will damit deutlich machen, das, was wir in diesem Text jetzt hier gerade vorfinden, nicht, was sich in diesem Text hier gerade abspielt, kannst du nur dann verstehen, wenn du das prophetische Wort Gottes zu Hilfe nimmst. Und nur dann wird das für uns etwas Unverständliche verständlich, gibt es einen Sinn. Nicht? Und dieses Wort ist erfüllt. Dreimal taucht es auf. Damit erfüllt würde, damit erfüllt würde, damit erfüllt würde. Nicht Vers 15, Vers 17, Vers 23. Dreimal taucht es auf. Und das Interessante ist an diesen Erfüllt-Zitaten, dass sie alle auf das Kreuz Christi hinauslaufen. Das finde ich hochinteressant. Nehmen wir nur mal ein Erfüllt-Zitat, Vers 15, wo es da heißt, und er blieb dort bis zum Ende, auf das erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesagt ist, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nicht, damit macht doch Matthäus klar, es ist doch selbstverständlich, dass dieses Kind jetzt nach Ägypten muss. Weil ich schon durch meinen Propheten habe sagen lassen, aus Ägypten habe ich dann meinen Sohn gerufen, damit er seinen Weg weitergeht. Also muss dieses Kind nach Ägypten kommen. Nicht? Und da springen einem ja sofort diese Begriffe wie Ägypten und Sohn, die springen einem sofort ins Auge. Nicht? Und wir wissen ja, gerade Ägypten hatte für Israel eine geschichtliche Bedeutung. Natürlich war Ägypten das Gefängnis in Anführungsstrichen, aber es war auch der Zufluchtsort. Und der erste Erlöser, den das Volk Israel hatte, war ja kein anderer als Mose. Nicht, und jetzt mal ganz nebenbei bemerkt, das ist ja auch wohl interessant, mal ganz nebenbei bemerkt, nicht, wir haben, was wir in dieser Geschichte hier, was die Flucht nach Ägypten anbetrifft, wir haben also hier einen erstaunlichen Bezug zu diesem Ereignis um das Kind Mose. Nicht, dieses Kind Mose musste ja auch vor dem Feind verborgen werden, musste auch aus dem Blickfeld des Feindes verschwinden, nicht, der es umbringen wollte, und Ägypten spielte da auch eine Rolle. Aber das nur mal nebenbei bemerkt. Also, der erste Erlöser, den dieses Volk hatte, war Mose. Und so wie er das Volk Gottes aus der Knechtschaft der Ägypter geführt hat, so führt der zweite Erlöser, Jesus Christus, aus der Knechtschaft der Sünde. Nicht? Und deswegen, wenn wir jetzt dieses Wort des Propheten Hosea lesen, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, und denken an diesen Begriff Sohn, da steckt da zweierlei hinter. Einmal Sohn als Volk Gottes, und natürlich auch Sohn als Sohn Gottes. Eine führt aus der Knechtschaft der Ägypter, der andere führt aus der Knechtschaft der Sünde, indem er aus Ägypten sozusagen zurückkommt, nach Nazareth geht, und das war ja sozusagen seine Startposition, von dem Ort aus sein ganzes Wirken begann. Und dann dieses andere Zitat aus Jeremia, in dem Vers 17, wie es da heißt, da ward erfüllt, was durch Jeremia gesagt ist, durch den Propheten, der da spricht, eine Stimme ist zu Rama gehört worden, viel Weinen und Klagen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Hier geht es also um die Klage der Rahel. Und interessant ist jetzt, dass der bethlehemitische Kindermord jetzt hier in der Sicht von Jeremia 31 gesehen wird. Und dass dieses ganze Geschehen aus Jeremia 31 wirklich seinen Glanz dadurch bekommt, ja, dass in diesem prophetischen Wort wirklich von dem Leiden und Sterben Jesu Christi die Rede ist. Und wir wissen, das Leben von Jesus Christus ging ja nicht glatt durch. Es ging ja durch Leiden und Sterben bis hin zum Kreuz. Ja, und dann dieses letzte Zitat hier, wo die Propheten sagen, er soll Nazarener heißen. Nicht auch schon so ein Hinweis, dass er irgendwann mal in Nazareth sein wird. Aber da steckt ja noch mehr hinter. Aber da habe ich mich allerdings auch schlau machen müssen. Und zwar, vielleicht wissen das auch einige von uns, dass in der hebräischen Sprache die Konsonanten das Entscheidende sind, nicht die Vokale, die Konsonanten. Und dieses Wort Nazarener hat ja drei Konsonanten, N, Z, R. Und das finde ich jetzt hochinteressant. Das bedeutet in der hebräischen Sprache Sprosswurzel. Sprosswurzel. Und wenn von Spross und Wurzel die Rede ist, nicht, dann tauchen plötzlich die Propheten auf. Die können viel darüber berichten. Ob das ein Jesaja ist, ob das ein Jeremia ist, ob das ein Sacharja ist, die alle von dem Messias sprechen als dem Spross aus der Wurzel Davids. Nicht der Messias, der erst, sag ich mal, winzig ist wie ein Spross, nicht, man hat den Eindruck, eher hilflos, eher machtlos, und plötzlich, nicht, breitet sich seine Macht aus, bedeckt das ganze Erdreich, du kannst es auch auf das Evangelium beziehen, plötzlich breitet sich das ganze Evangelium über die gesamte Erde aus. Das steckt also dahinter, hinter diesen Konsonanten N, Z, R in hebräischer Sprache bedeutet es Spross, Wurzel. Aber gleichzeitig sind diese drei Buchstaben N, Z, R, sie sind auch dann notwendig, sind auch die Buchstaben, nicht, die man braucht, um eben Nazarener zu schreiben. Nicht, und da klingelt es uns bei uns ja auch, wenn wir hören Nazarener. Nicht mit dieser Vokabel, möchte man fast sagen, ist Jesus Christus doch durch sein Leben gezogen. Nicht Jesus aus Nazareth. Oder was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Oder denken Sie an die Tafel über sein Kreuz. Nicht, da stand es sogar in dreifacher Sprache. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, alle drei Erfüllzitate laufen letztendlich auf das Kreuz hin. Der, um den es da wirklich geht, Jesus Christus, hat nur dieses eine Ziel, diesen Weg zum Kreuz zu gehen. Und das ist, glaube ich, was uns die Geschichte hier von der Flucht nach Ägypten auch mitgeben will für das neue Jahr. Und das dürfen wir mitnehmen. Dass wir wirklich wissen dürfen, dass Gott nie den Überblick verliert. Dass er nie in die Defensive gedrängt wird. Um nochmal auf dieses Hosea-Zitat zurückzukommen. Nicht, dass er seinen Sohn aus Ägypten gerufen hat. Ohne zu wissen, ohne zu ahnen, musste Herodes da mitspielen, damit sich das prophetische Wort jetzt erfüllt. Seine ganze Raffinesse, seine ganze Schlauheit, seine ganze aggressive Machtpolitik haben ihm nichts genützt. Auch wenn es anfangs schien, als ob Gott dem Herodes nachgeben, das Böse wirklich triumphieren würde, weil diese Dreiergruppe nach Ägypten fliehen musste. Aber dann drehte Gott den Spieß vollkommen um. Und das dürfen wir mitnehmen, dass Gott wirklich alle Fäden in der Hand hat. Man müsste ja schier verzweifeln, wenn man das heute in der Welt sieht. Was da an Grausamkeiten möglich ist, es hätte ja eigentlich keiner zu glauben gewagt. Aber man müsste schier verzweifeln, wenn wir trotzdem nicht wüssten, Gott hat alles in den Händen. Er verliert nie den Überblick, er wird nie in die Defensive gedrängt. Und man könnte diesen Text hier auch so zusammenfassen, dass man sagt, der den Tod bringt, Herodes, ist weg. Aber der das Leben bringt, Jesus Christus, ist jetzt da, um jetzt hier auf diese Zeit zurückzugehen, ist jetzt da, wo er hingehört, nämlich Nazareth. Die Startposition, von wo aus Jesus Christus wirklich mit seinem Wirken begann. Und liebe Geschwister, lasst uns das wirklich mitnehmen für das neue Jahr. Amen.